Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Christian Niemeyer. Christian ist Head of Food bei Sodexo Deutschland und dort kümmert man sich um Gemeinschaftsverpflegung, also um Catering Services in Unternehmen, in Kantinen und in Krankenhäusern. Und welches die Lieblingsgerichte in deutschen Kantinen immer noch sind, das ist nämlich die Currywurst und das Schnitzel. Und wann er glaubt, wann dieses Mal abgelöst wird, darüber spreche ich mit Christian Niemeyer. Aber genauso auch, welche Rolle Regionalität und Saisonalität im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung spielt und darüber, welche Rolle Kochroboter in Zukunft spielen können und natürlich auch, wie sich die Anforderungen der Unternehmen wie auch der Mitarbeiter in puncto Verpflegung geändert haben. Also, seid ganz gespannt auf Christian Niemeyer, den Head of Food bei der Firma Sodexo in Deutschland, den ich im Rahmen des Food Innovation Camps in Hamburg getroffen habe. Und bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg, ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung mit Produkten von ECM, Becerra, Rocket und Profitec. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und wer es noch nicht wusste, angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. So, und jetzt geht's los mit Christian Niemeyer, den Head of Food bei der Firma Sodexo in Deutschland. Und natürlich wird auch diese Episode präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Viel Spaß. Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers, heute aus der ehrwürdigen Handelskammer. Moin, mein lieber Christian Niemeyer. Schön,
Moin,
dich hier
Boris.
Zu treffen.
Ja, vielen Dank. Sehr, sehr geiles Gebäude, in dem wir hier sind.
Ich bin ganz Premiere für
begeistert.
Dich?
Ja, Premiere. Nicht von außen, da bin ich schon häufiger dran vorbeigelaufen, aber von innen eine richtig, richtig coole Sache. Also hier springt einem Geschichte förmlich ins Gesicht, wenn man hier reinkommt.
Verpackung ist Geschichte. Mhm. Food Innovation Camp ist natürlich die Zukunft.
Absolut, ja.
Und du bist hier.
Ja, ich bin eingeladen worden und freue mich hier wirklich auf spannende Konzepte. Da sind ein paar richtig, richtig coole Sachen dabei, finde ich.
Du bist aber nicht nur zum Anschauen hier, du bist auch in einem Panel. Vielleicht ganz kurz die Zusammensetzung. Ich glaube, Frau Künast ist dabei.
Richtig, Renate Künast ist dabei.
War sie Ernährungsministerin? Umwelt und Ernährung? Ich weiß gar nicht.
In NRW, genau. Also in Düsseldorf, ja. Im Landtag war sie, in der Regierung ja auch, sitzt jetzt immer noch im Bundestag. Super Person, super Frau, mit spannenden Inhalten, viel Wissen und ich darf in diesem Panel dabei sein und auch meinen Beitrag leisten. Ja.
Wir haben noch gar nicht gesagt, was denn deine Funktion ist, ne?
Nee, haben wir noch nicht.
Haben wir noch gar nicht gesagt. Also, nee. Ist in Sachen Food unterwegs.
Ja, genau. Ja. Ich bin in Sachen Food unterwegs und das auch schon relativ lange, ne? 25 Jahre jetzt. Food, Essen, Trinken, Konzepte haben mich immer begeistert. Menschen ganz, ganz besonders. Werde ich mich auch nie von lösen wollen, weil es viel zu spannend ist. Aktuell und jetzt seit 3 Monaten bin ich bei der Sodexo, ist so zweitgrößter wie soll ich das sagen, Food Provider der Welt, ja, also weltweit global aufgestelltes Unternehmen.
Ich habe mich ja ein bisschen im Vorfeld
hast du?
Ja,
ah, das ist
so ein bisschen reingelesen und habe ich gedacht, ey, ist ein Player, den man, wenn man damit nichts zu tun hat, eigentlich nicht kennt. Ihr seid ja auch eher im Hintergrund unterwegs.
Ja, genau. Also es ist, da hat man, ne, also so wie du es sagst, total richtig, kennt man dann irgendwie nicht, weil dieses Unternehmen eher im Hintergrund spielt. So Gemeinschaftsgastronomie ist nicht unbedingt eine Markengastronomie, ne, auch wenn sie inhaltlich extrem stark sind, konzeptionell stark. Die treten selten als Marke auf. Ne, wenn du dir so ein klassisches Restaurant, Kantine in einem Unternehmen anguckst, dann hast du da selten einen starken Markenauftritt. Hat ganz viele unterschiedliche Gründe, führt aber für das Unternehmen dann eben auch dazu, dass sie als Marke weniger bekannt sind. Ne? Ich finde das tatsächlich ein bisschen schade und gebe mir auch Mühe, das zu ändern. Aber nichtsdestotrotz ist es ein riesengroßes Unternehmen. Wenn du das so an Mitarbeitern misst beispielsweise, dann wird das ganz schnell eines der größten Unternehmen der Welt. In dem Fall haben wir einen französischen Hintergrund. Das ist eine französische Familie.
Sag doch mal ein paar Zahlen, so ein paar beeindruckende.
Ja, oh Gott. Also Umsatz machen wir so roundabout 24 Milliarden weltweit. Und dann bist du aber auch schon bei diesen 24 Milliarden Umsatz bei, ich würde mal sagen, so 400.000, 450.000 Mitarbeitern.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Ja. Und ist jetzt nicht so präsent, wie wir eben gerade sagten.
Nee, genau.
Ja, also es ist. Und es welche ist, Geschäftsfelder? Ja. Also wir sprechen hier heute über Food.
Ja. Ne?
Du bist Head of Food Service, haben wir das schon gesagt? Nee, haben wir noch gar nicht gesagt, so richtig. Für Deutschland?
Für Deutschland.
Für Deutschland.
Jetzt, nee. Also ja. Ich bin ja abends auch gerne zu Hause und da reicht dann Deutschland. Nee, also das ist eine Position, die für Deutschland bestimmt ist. Hab da den Verantwortungsbereich über Deutschland, was das Thema Foodservice betrifft. Und
wie viele sind da tätig, weil du ja eben so Zahlen sagtest, wie viel Menschen sind da in Deutschland tätig?
Also deutschlandweit arbeiten wir, aber da haben wir dann auch noch andere Geschäftsbereiche. Also das Unternehmen ist jetzt nicht nur im Food-Sektor unterwegs, sondern hat auch noch andere Bereiche, in denen wir aufgestellt sind, so Facility-Dienstleistungen beispielsweise ist ein Thema für uns und auch die Technik ist ein ganz spannendes Thema und wir kommen dann so auf circa 8.500 Mitarbeiter in Deutschland. Auch nicht wenig.
Auch nicht wenig. Und davon im Bereich Food, wie viel sind da?
Also 2.500 bis 3.000.
2.500 bis 3.000. Ja. Und das heißt also Restaurant, Kantine, Restaurant in Betrieben. Finde ich, ist ein schöner Begriff.
Mhm. Ja, und die Branche, ich glaube, das spricht tatsächlich für die Branche, gar nicht mal nur für Sodexo, die gibt sich immer Mühe, eben nicht Kantine zu sagen, weil Kantine dann auch so oldschool klingt, ne? Und das ganz schnell immer wieder mit Schnitzel und Currywurst.
Ich habe auch so einen Geruch von Kantine in der Nase. Ne?
Ja, ja, und teilweise kannst du dir das auch genauso vorstellen. Und dann ist man aber so ein bisschen dazu übergegangen, die Kantinen auch Restaurants zu nennen. Ich tue das auch. Ich finde das aber teilweise tatsächlich ein bisschen schade, weil ich das Wort Kantine auch so vom Klang her mag. Ich mag dieses Wort. Es gibt ja so Wörter, die mag man auch vom Klang her. Kantine gehört bei mir dazu. Und irgendwie denke ich immer wieder darüber nach, dass man dieses Wort Kantine eigentlich auch so neu beleben müsste. Ne? Mit wirklich modernen Inhalten, die wir ja heute schon haben. Und
wird's ja auch häufig, ne? Also hier in Hamburg gibt es zum Beispiel ein Restaurant, der hat jetzt sich umbenannt, einen Stern bekommen, André Stolle. Und der Laden hieß Kantine Papa Lisbeth.
Ich kenne nur die alten Kantine hier in Hamburg. Ja. Aber das passt Kantine auch, das geht ist ja auch in die Richtung.
Und in wie vielen Betrieben catert ihr? Oder ist Catern falsch?
Das ist alles richtig.
Ich will ein bisschen aufpassen mit den Begrifflichkeiten. Ne?
Nee, hau mal raus.
Ihr habt eure eigene Sprache wahrscheinlich da auch in dem Segment.
Ja, aber die muss ja jetzt nicht für alle gelten. Okay. Von daher, ich bin ja immer ganz froh, wenn ich dann auch auf Menschen treffe, die diese Worte einfach so benutzen und sich gar nicht viel dabei denken.
Es gibt schon echt Fachsprache, also in jedem Bereich. Ne?
In jedem Bereich, genau. Ja. So auch bei uns. Aber Catern trifft es schon. Ne? Man könnte auch sagen, wir sind ein Catering-Konzern. Auch das passt, Catering-Unternehmen. In Deutschland haben wir so circa 200 Betriebe.
Ne? 200 Betriebe, wow. Und die haben so was für eine Größenordnung? Wie viele Mitarbeiter catert man dann
von
da
bis.
So?
Also du hast so Kleinstbetriebe mit 2-3 Menschen. Ja,
Ab da geht es schon?
Ja, da geht das schon los, ja. Und dann hast du aber auch Betriebe mit bis zu 100 Leute. Ne? Also das sind dann schon große Standorte, große Unternehmen dann auch und ja, dementsprechend auch mehr Menschen. Das ist übrigens mit ein Grund, warum ich in diese Branche gekommen bin, weil das nochmal komplexer ist als die Individualgastronomie und nicht selten auch ein bisschen komplizierter.
Du hast ja auch zwei Kunden, ne? Eigentlich.
Ja, genau. Ja,
du beziehungsweise hast ja einmal den Auftraggeber genau. Und dann hast du den Gast.
Ja, Boris, genau. Das ist super, dass du das schon so erkannt hast. Genau, wir haben so diese, ich spreche da mal von Dimensionen. Ne? Also du hast so diese Dimension Gast und Kunde. Ja? Ja. In der Individualgastronomie hätten wir jetzt nur den Gast.
Das reicht und, manchmal schon.
Genau, und im Handel wäre es jetzt der Kunde, die Kundin. Und wir haben beides, ja. Wobei der Kunde hier nicht vergleichbar ist mit dem Kunden im Handel, sondern der Kunde ist bei uns wirklich das Unternehmen. Ja? Mhm. Und das splittet sich dann teilweise auch noch auf, oder nicht nur teilweise, sehr oft sogar in der Kunde ist Einkauf, also jemand aus dem Einkauf. Ja? Dem geht es dann ganz oft darum, ein möglichst günstiges Angebot zu bekommen, ja? Eine möglichst günstige Dienstleistung. Dann hast du oft so Personal damit drin. Die haben nochmal eine etwas andere Anspruchshaltung als vielleicht so ein Einkauf. Und ein Betriebsrat, der ist auch oft dabei. Ne? Betriebsräte finden bei uns auch oft statt auf der Kundenebene. Und auch die haben wiederum einen ganz anderen Anspruch. Ne? Nicht immer, aber oft. Und dann hast du die Gästeseite, klassisch. Ja, und da sind die Ansprüche dann tatsächlich auch nochmal anders, als du das in der Individualgastronomie erlebst. Ne? Also bei uns ist halt niemand bereit, keine Ahnung, 30 Euro für einen Schnitzel zu bezahlen.
Ne? Nee, sondern geht ja auch nicht.
Da hast du immer noch so deine 5 bis 10 Euro, die du maximal in der Mittagspause ausgeben möchtest.
Wollte ich gerade fragen, gibt es da so eine Höchstgrenze, so eine gefühlte, die man bereit ist in der, ich sag's jetzt, Kantine auszugeben?
Ja, die gibt's. Das ist das, was ich gerade genannt habe. Ne?
5 so bis 10?
Also 5 bis 10 Euro.
Ja. Ne? Ist so. Und darüber ist dann?
Darüber wird's dann tatsächlich sehr schwierig, ja.
Ja. Und das funktioniert? Für 5 bis 10 Euro kriegt man richtig was richtig Gutes auf den Teller?
Ja, das mit ziemlicher Sicherheit, ja. Wobei du jetzt in unserer Branche gibt es dann so verschiedene Modelle. Du schaffst für 5 bis 10 Euro was richtig Gutes auf den Teller zu bringen und nur von diesen Einnahmen zu leben. Das wirst du in den seltensten Fällen hinbekommen. Ja, schon gar nicht, wenn du dann auch noch Auswahl haben möchtest. Du bist hier dann auch in so einem Zuschussmodell. Ne? Also das Unternehmen muss zahlen. Also der Kunde bezahlt dann.
Aber das ist ja auch gängig, nicht? Ja. Dass das bezuschusst wird. Also das
ist gängig, genau. Also in Deutschland ja, in anderen Ländern nicht. Ne? Okay. Da haben die dieses Modell, kennen die gar nicht. Ne? Also das ist, wenn du nach Amerika gehst oder auch in Italien beispielsweise, da wird kein Zuschuss bezahlt. Also da zahlt der Gast, die Gästin einen Preis, mit dem das Unternehmen dann klarkommen muss. Da werden aber auch höhere Preise bezahlt. Ne? Also das, da ist die Bereitschaft im Unternehmen auf der Arbeit für das Essen Geld zu bezahlen eine höhere.
Bei uns hat das vielleicht eine andere Kultur oder eine andere Tradition, nicht?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es daherkommt. Ist eine andere Tradition, ist anders gelebt worden über die letzten Jahrzehnte, muss man eigentlich sagen. Ich habe es auch nie so richtig entschlüsselt. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, warum das so ist, warum sich das so entwickelt hat. Aber man kommt halt nicht drum herum. Es gibt immer wieder so einzelne Konzepte, wo wir das gemacht haben, wo wir gesagt haben, nee, wir gehen da so mit bis zu 15 Euro rein und schaffen darüber dann eben auch unsere Deckungsbeiträge. Das klappt schon auch, aber die Mehrheit tickt da immer noch anders.
Ne? Ja. Du hast es eben so spannend gesagt, es gibt so unterschiedliche Interessen. Ja. Mhm. Und Unternehmen beziehungsweise auch unterschiedliche Bereiche in den Unternehmen und natürlich dann die das am Ende essen. Ja. Und das muss man ja unter einen Hut kriegen. Und ich habe immer so diese, ich weiß nicht, ob sie es noch ist, du wirst es gleich aufklären, die Currywurst als beliebtestes Gericht in Kantinen auf dem Zettel. Und dann aber, weil wir gerade hier sind, das Thema Innovation dagegen, nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob Currywurst wirklich die letzte Inkarnation der Innovation ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es da auch Möglichkeiten, aber das ist ja eher oldschool.
Ja, aber immer noch geil. Ne? Also ich bin selbst ein großer Currywurst-Fan, komme aus Düsseldorf, die Nähe zum Ruhrpott ist da, Bochum als Currywurst-Hauptstadt Deutschlands neben Berlin, glaube ich. Also da habe ich eine hohe Affinität
zu. Du weißt aber schon, dass man sagt, die Currywurst wurde in Hamburg erfunden, ne?
Ach, tatsächlich? Nee, ja. So, ich dachte...
Es gibt mehrere Geschichten, aber jeder ist immer Lokalkolorit dabei, deshalb sage ich es.
Bin ich auch für offen. Nichtsdestotrotz, Bochum Currywurst finde ich super. Aber das ist weiterhin, also mit dem Schnitzel zusammen, wahrscheinlich einer der Topseller in unserer Branche. Und ich finde das auch total in Ordnung. Ne? Also das ist ein super Produkt, es schmeckt gut. Und zwar auch nicht nur, wenn man abends irgendwie schon 10 Bier drin hat oder so und auf dem Weg nach Hause ist, sondern auch zwischendurch. Und na klar haben sich da jetzt in der Vergangenheit, in den letzten 2 Jahren insbesondere, auch Alternativen zu entwickelt, die auch wirkliche Alternativen sind. Ne? Also du kannst heute tatsächlich eine vegane Currywurst einsetzen, die natürlich stark von der Soße lebt. Aber machen wir uns nichts vor, das macht die andere auch. Und du hast eine echte Alternative. Ja? Und diese Alternativen, das muss ich auch sagen, haben sich, also da ist unsere Branche schon ziemlich gut, finde ich. Ne? Ja. Also wir sind so unterm Radar, gar nicht so im Fokus der Wahrnehmung, aber wir haben da richtig viel geschafft in den letzten Jahren. Ne? Also mir fällt kein Caterer ein, der beispielsweise nicht ein veganes Programm hat. Ne? Also der nicht in der Lage ist, ein veganes Essen anzubieten, was im Übrigen auch was kann. Ne? Mhm. Das wäre ja vor 5 Jahren...
Ich glaube, der Zusatz ist ganz wichtig, dass was kann. Ne?
Also dass wirklich allen schmeckt. Ne? Ja. Das war ja so damals... das Ziel, was man eigentlich haben musste, vegan wird sich durchsetzen, wenn du in der Lage bist, vegan zu kochen und das schmeckt halt allen. Ne? Dann macht das richtig Spaß. Und das ist uns gelungen. Auch da würde ich für die Branche sprechen. Da gibt es viele andere Cater, die da einen super Job machen in dem Bereich. Wir bei Sodexo machen das auch. Wir haben da jetzt so ein Baukastensystem entwickelt, wo wir sagen, wir arbeiten mit einer veganen Basis. Ja, und du kannst diese vegane Basis dann mit Proteinen, wie man so schön sagt, toppen. Ja, und dir dein Gericht, wenn du Fleisch möchtest, musst du nicht drauf verzichten, sondern wählst dir dann das Hühnchen oder ist das Rind dazu. Ist aber ein Add-on
und das schmeckt auch ohne.
Es ist ein Add-on und es schmeckt auch ohne, genau. Und da haben wir so ein bisschen... Wir wollten da nicht unbedingt einen Erziehungsauftrag übernehmen. Ich glaube, das ist nicht unwichtig.
Ne? Ich glaube, erhobener Zeigefinger in der Kantine.
Genau, das ist in dieser Beantwortung von Aufgaben aus diesen verschiedenen Dimensionen heraus. Ne? Also als Beispiel, der Kunde, also das Unternehmen sagt, Mensch, ich habe hier meine CO2-Ziele. Ja?
Ja.
Und da habe ich folgende Hebel. Und einer davon ist bitte Essen und Trinken im Unternehmen. Ja? Dann kommen die auf dich zu und machen im ersten Moment unter Umständen relativ kompromisslos die Aussage, ihr kocht bitte jetzt nur noch ohne Fleisch. Das ist jetzt natürlich übertrieben, so läuft's nicht, aber so ein bisschen geht's in diese Richtung. Ja? Und auf der anderen Seite weißt du dann aber, ja, aber unsere Gäste, die haben zwar einen ähnlichen Anspruch, der entwickelt sich aber gerade noch. Und wenn wir das jetzt täten, dann würde uns wahrscheinlich die Hälfte unserer Gäste von heute auf morgen wegbleiben. Yeah. Ja. So, und da war so ein bisschen die Aufgabe für uns oder die Herausforderung, das qualifiziert zu beantworten. Also was können wir tun, um einerseits diesem Weg zu folgen oder auch Vorreiter da zu sein? Ich glaube, dass wir das ein Stück weit sind. Und andererseits aber immer noch etwas anbieten können, was qualitativ richtig gut ist und was unseren Gästen auch Spaß macht. Mhm. Und da sind wir mit dem Baukastensystem in eine richtig gute Richtung gegangen.
Ist ja auch in diversen Restaurants eingeführt worden in den letzten Jahren und funktioniert ja auch gut. Nicht? Also wird ja auch angenommen von den Gästen, glaube ich. Ist natürlich auch ein Lerneffekt. Mhm. Es wird dann natürlich auch echt teuer. Wenn du dir nochmal ein anständiges Stück Fleisch dazu orderst.
Stimmt, in der Individualgastronomie mit ziemlicher Sicherheit, genau. Bei uns eher nicht.
Bei euch eher nicht.
Nee.
Aber wenn wir jetzt sprechen Fleisch ja oder nein, dann gibt es ja immer noch die Zwischenstufe, die man ja auch beleuchten muss. Die heißt, was für ein Fleisch? Mhm. Welche Kategorie, aus welcher Haltung?
Ja, super wichtig, ne? Also das ist so, da kann man auch, oder da schließe ich auch von mir gerne in mein Berufsleben. Also ich lege da privat extrem viel Wert drauf, kaufe bei uns in Düsseldorf auf so einem kleinen Bauernmarkt ein, ja. wo du tatsächlich auch noch Metzger dann stehen hast, die auch noch selber schlachten. Das können und machen heute die wenigsten, ja, weil die Auflagen da auch sehr intensiv sind. Ich esse mittlerweile auch wieder relativ viel wild, muss ich sagen. Aber die Herausforderungen, die wir da im Unternehmen haben, die ist natürlich ungleich größer, ne? Also wir haben da ganz andere Mengen auch zu sourcen. Aber das ist ein ultra wichtiger Weg und wir beschreiten den auch, stoßen da immer auch an unsere Grenzen, ne? Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir ausschließlich mit den Haltungsformen 3 und 4 arbeiten. Das ist ein Ziel, das wollen wir, aber es ist heute noch gar nicht sicherzustellen, ne? Mhm. Fängt so bei einem Hühnchen an, wo du die Mengen aktuell gar nicht kriegst, die du dann bräuchtest aus der Haltungsform 3 oder 4. Das ist aber ein Weg, den man gehen muss und den man auch, wenn man noch mehr Menschen dazu bringen möchte, auch ihr Verhalten, ich sag mal, anzupassen, zu verändern, dann braucht's diesen Weg und dann braucht's halt auch die Geschichten dazu, ne? Das ist was, wo wir gerade auch noch intensiv dran arbeiten, die richtigen Geschichten dann zu erzählen, ne? Mhm. Das ist natürlich auch Thema nachher im Panel, ne? Also welche Geschichten muss man eigentlich erzählen, um die Gäste dann zu begeistern? Und das ist, glaube ich, auch etwas. Also da haben wir noch echt aufzuholen. Ne? Da spreche ich auch für die Individualgastronomie. Ne? Da fallen mir nur wenige wirklich richtig geile Beispiele ein. Da ist so ein Nobel Hart und Schmutzig in, ja, Berlin mit Billy Wagner. Die machen das extrem gut. Ja? Die Geschichten, die sie da erzählen, sind natürlich
auch wollen,
mega,
ne,
konsequent. Genau, musst du wollen. Aber die, habe ich das Gefühl, sind damit auch erfolgreich, ja, und erzählen die Geschichten. Und das müssen wir auch noch besser machen. Ne? Also, ja, so dieses tue Gutes und rede darüber, das muss man machen. Und wenn ich dann beispielsweise bei uns, ne, wir haben Standorte, wo wir die Milch vom Milchbauern um die Ecke bekommen, die wenigsten wissen das.
Aber was ist, ich meine, ich krieg das noch nicht in die Birne, ja? Diese Logistik, die ihr da habt. Ja. Mit, wie viel sagtest du, wie viele Betriebe sind es?
Also 200.
200 Betriebe mit unterschiedlichster Größenordnung, ja? Und die bedient ihr aus eurem Baukasten.
Aber nicht ausschließlich, ne? Also das ist die Basis.
Das ist die Basis,
ne? Also
okay.
Du hast genauso auch...
Wir spielen es jetzt mal durch. Ich komme jetzt zu dir. Mhm. Ich sage, lieber Christian, ich habe hier 20 hungrige Mitarbeiter. Wir sind hier eine kleine, witzige Agentur, ja? Mhm. Wir sind eine Podcast-Agentur. Ja. Wir sind schon an unser Büro gebunden, weil wir auch unsere Studios hier haben und so weiter. Und wir haben auch ab und zu mal Gäste, die auch noch essen möchten. Hast du da eine Idee für uns?
Ja.
Und wir haben natürlich relativ viele Veganer dabei. Ja. Wir essen aber auch gern mal richtig was Geiles.
Ja.
Ja. Aber auch nur mal einen Snack zwischendurch.
So. Ja. Ja, du bist natürlich... Ich bin
gefährlicher Kunde, ne?
Nee, gar nicht. Du bist prädestiniert für unseren Good Bites-Roboter, muss man eigentlich sagen. Das ist dann das Produkt, was ich dir anbieten würde. Ja, zu sagen, wir stellen in eure Agentur unseren Roboter, der vollautomatisiert vegane Gerichte zubereitet. Das ist tatsächlich so. Das Angebot, was wir in diesem Roboter drin haben, ist ausschließlich vegan. Ja, wir könnten es jetzt aber auch noch auf dich abstimmen und sagen, wir packen da auch noch Proteine rein, also Fleisch, Toppings. Und dann seid ihr da mehr oder weniger autonom mit dem Roboter unterwegs. Am Tag kommt einmal jemand vorbei und
füttert ihn.
Macht frische Zutaten in den Roboter, genau, füttert ihn. Und dann könnt ihr da jederzeit 24/7, wie man bei uns in der Branche so schön sagt, hinkommen und sagen, alles klar, ich habe, weiß ich nicht, nachts um 1 noch einen Jeeper und ich ziehe mir da den veganen Kaiserschmarrn aus dem Roboter heraus. Das geht. Events beispielsweise würde ich dir anbieten, machen wir aus unserer Event Abteilung heraus individuell.
Ja, aber und, so viel kriegt er auch nicht raus. Wie lange braucht der Roboter für ein Gericht?
Du, der schafft bis zu 160 Gerichte in einer Stunde.
Also nee.
Das ist schon
also
ordentlich.
Also ein Gerät und wie viel?
Genau, ein Gerät.
Und wie viel Gerichte kann der?
Oh, also der kann...
Parallel? Also wie groß ist die Speisekarte?
Aktuell 12.
12.
Die kannst du aber individuell anpassen. Ne? Ich könnte jetzt sagen unendlich, weil ne, also wenn du sagst, ich hätte gerne Sauerbraten. Ich könnte
es auch ganz demokratisch im Betrieb abfragen und sagen so.
Genau, einmal, dann kann man den anpassen. Ja, das wäre möglich. Und das werden wir auch noch weiterentwickeln. Ne? Aber mega geiles Teil, finde ich super spannend. Habe ich mich richtig drüber gefreut.
Ich habe den auf der Internorga mal gesehen. Ja. Ich glaube, das ist sogar ein Hamburger Unternehmen. Weißt du, ist das,
genau, sind
das
Hamburger Jungs, genau, die... die wirklich einen geilen Job gemacht haben. Ich bin da auch wirklich froh, dass wir mit Sodexo da den Mut haben, in sowas reinzugehen. Ne? Das ist vielleicht nicht ganz selbstverständlich, ne? Weil dir im ersten Moment noch niemand einen Business Case hinlegen kann und sagen kann, so, und der rechnet sich von Tag eins, sondern bei solchen Sachen ist es immer wichtig, dass du Menschen hast, Unternehmen hast, die Mut haben, in sowas zu investieren, die das dann mitentwickeln wollen und an so eine Idee auch glauben. Ja? Und das haben wir mit der Sodexo und haben uns mit Goodbytes beschäftigt. Der erste Roboter ist aufgestellt worden jetzt im Universitätsklinikum Tübingen. Da haben wir den im Einsatz. Und,
Für Patienten oder für Mitarbeiter?
Ja, sowohl als auch. Also
Sowohl als auch.
Also die Mitarbeitenden können da hingehen, aber auch Patienten. Das ist, da kann jeder, der Lust auf was Leckeres zu essen hat, kann sich da bedienen. Und was man hier sagen muss, ist, wir haben hier nicht nur einen Roboter, der nach vorne hin irgendwie schick aussieht und irgendwie Action macht und alle finden das ganz spannend, sondern wir haben hier wirklich ein durchdachtes Produkt. Ja, also dass die Jungs, die kommen, und es sind nur Jungs, die kommen aus der Robotik. Ja, sie haben also richtig Ahnung von dem Thema, haben aber auch gleichzeitig ein mega gutes Gespür für Gastronomie. Ne? Das muss man sagen, hat ja nicht jeder. Ne? Also wir, die wir aus der Gastronomie kommen... Wir haben jetzt nicht so viel für Robotik übrig, genau. Aber die wiederum haben sich richtig intensiv mit der Gastronomie auseinandergesetzt, haben ein tolles Gespür dafür entwickelt, was wichtig ist, was richtig ist, so auch, dass diese 1000 Kleinigkeiten zählen und ich beispielsweise sehe den Roboter auch im Backend als total geile Alternative oder Antwort auch auf Fachkräftemangel beispielsweise. Ich glaube, dass man mit dem, was die da entwickelt haben, dass man da Prozesse darstellen kann, die heute noch von Menschen ausgeführt werden, die es aber nur noch selten gibt und wahrscheinlich in Zukunft noch weniger. Und da kann das eine echte Rolle spielen. Ich habe gestern Abend noch gesagt, dass ich mir diesen Roboter auch so vorstellen kann, dass der hinten produziert, ja, und ich vorne noch einen Menschen stehen habe, der das Finish macht und sich mit den Gästen unterhält. Der ist dann im Prinzip ist der so eine Art Koch in letzter Instanz und Gastgeber in einem. Ja.
Ich okay, das also, wäre eine neue Berufsform dann so ein bisschen.
Ja, irgendwie ne? schon. Ja. Ne? Also ich könnte mir super vorstellen, dass dann da jemand steht und sagt so, na, jetzt kommt der vegane Kaiserschmarrn und ich erzähle noch ein bisschen was dazu, warum das gut ist, was wir da machen und so weiter und so fort. Habe aber selbst gar nicht gekocht.
Aber ich jetzt als grenzenloser Kulinarik-Romantiker sage ja, das Essen ist seelenlos. Aus dem Roboter kommt, hat keine Seele mehr. Da sitzt kein Mensch mehr dran, der es zubereitet hat. Oder muss ich mich davon einfach trennen, ob der aktuellen Gegebenheiten, wie du gerade sagst, Personalmangel und.
Ja, ich würde in Frage stellen, ob es überhaupt so ist. Ja, oder man könnte auch die Frage stellen, bei der Gastronomie, die wir so kennen, wenn du dir da die Quantität anguckst, ja, bei wie vielen davon steckt ganz viel Seele drin. Ja, das so, ja.
Ne, also, hey, deshalb sage ich ja, Romantik,
also da die ist
Romantik
ja schon,
lebt ja davon, dass die, es nur einen Fall
ja,
gibt.
Ja, genau, und die Romantik, die kenne ich und die mag ich auch, aber da fallen mir in Düsseldorf jetzt, weiß ich nicht, eine Handvoll Unternehmen, Restaurants ein, wo diese Romantik dann auch wirklich da ist. Ja? Mhm. Wo ich beispielsweise sehe, wie der Koch, die Köchin das Essen zubereitet, wo die vielleicht auch noch zu dir kommen und mit dir quatschen. Ja? Also die Masse tickt, glaube ich, anders. Und da, glaube ich, ist der Roboter dann schon, ich will nicht sagen besser, aber also weniger romantisch.
Es ist ja auch nur eins von vielen Kriterien. Ich meine, wenn ich das richtig deute, werden da ja auch frische Zutaten verarbeitet.
Ja, unbedingt, genau.
Und das ist ja dann ein anderer Aspekt, der wichtig ist.
Und immer gleichbleibend, ne? Das ist nicht zu unterschätzen, ne? Also einen Standard zu haben in der Zubereitung von Gerichten, also so, dass es verlässlich schmeckt, ist ja schon was Schönes.
Und wie sage ich jetzt dem Computer, dem Roboter, ich hätte es gerne extra scharf?
Ja, worum es das geht tatsächlich. Das
steht wahrscheinlich gerade noch was zum Nachschärfen.
Da können wir jetzt genau, das kann ich dir so gerade gar nicht beantworten. Das funktioniert noch nicht.
Nee,
also cool. Extra scharf kann man, also.
Man kann ja alles hinstellen.
Kann man das programmieren,
ja
als Variante, aber zu sagen, ich habe jetzt den Kaiserschmarrn bestellt und hätte den jetzt gerne extra scharf,
naja, den jetzt nicht.
Im letzten Drittel, das geht halt leider nicht.
Nee. Nee. Aber ich finde das auf jeden Fall spannend und ich glaube, man darf sich davor auch überhaupt nicht verschließen und es füllt natürlich Lücken. Und wenn wir sowas nehmen wie jetzt das Unikrankenhaus Tübingen,
ja
und ich habe als Mitarbeitender nachts Appetit, dann steht da keiner und bringt mir was zu essen.
Ja, genau,
und bevor ich mir das gewellige, gewellte Käsebrot hole,
mit das.
Dunklem Rand schon, genau. Der Käse, wir haben ihn alle vor Augen, dann lasse ich mir lieber von dem Roboter was.
Die Menschen, die da nachts arbeiten, die haben keine Alternativen gehabt. Ja, also das ist jetzt das erste Mal, dass die nachts frisches Essen bekommen.
Ja, ich glaube, man darf das auch alles nicht dogmatisch sehen, oder? Dogmatisch.
Also tue ich persönlich sowieso nicht. Ich sehe es auch nur als ein Teil der Zukunft. Ne? Ja. Also da braucht jetzt niemand sich hinstellen und sagen, das ist die Zukunft. Ne? Das ist sie nur in Teilen und das ist auch gut so. Ne? Und ich bin da beispielsweise, also ich bin da total bei dir. Ne? Die Gastronomie lebt von Menschen und ganz sicher auch ein Stück weit von Romantik. Und die wird es und die muss es auch in Zukunft geben. Und da kann der Roboter aber bei helfen. Und so fair muss man sein. Wir haben ja heute auch schon in Produktionen, ich finde noch zu wenig, aber in Produktionen Entwicklungen, die das Produzieren von Gerichten einfacher machen. Also wenn du dir ein Unternehmen wie Rational anguckst, wo die heute stehen, was die eigentlich schon drauf haben, und zwar nicht erst seit heute, sondern eigentlich schon seit vorgestern, was aber noch gar nicht so genutzt wird, dann lassen wir auch da Potenziale liegen, Prozesse zu vereinfachen, wo wir tatsächlich noch mal ran müssen, branchenweit meines Erachtens.
Ich finde, es ist ein riesig komplexes Thema, vor allen Dingen, weil es eben so viele Facetten gibt. Also einmal technologisch, dann die Anforderungen werden komplexer. Früher konntest du 4 Gerichte im Angebot haben, heute müssen es wahrscheinlich 8 bis 12 sein eher, um da eine Auswahl zu haben. Mhm. Und dann kommen eben Kriterien dazu, die es damals noch nicht gab. Also wie du sagtest, vom Unternehmen meinetwegen CO2-Neutralität oder dass man genau wissen will, wie die Herkunft ist. Ja, was ich da zu mir nehme. Also was sind denn aber jetzt so die Kriterien? Wirklich für was ist der Wunsch jetzt des Menschen, der gecatert wird in einem Unternehmen, in einem Unternehmensrestaurant? Was ist so das Wichtigste? Erstmal muss es doch schmecken, oder? Ist es das erste Kriterium?
Ja, also genau, da kann man ein Ausrufezeichen hintersetzen. Und
wenn das nicht funktioniert, kannst du alles
genau, knicken. Also wenn es nicht schmeckt, dann, das wäre ja jetzt auch überraschend, wenn das jetzt nicht zählen würde. Nee, super wichtig, es muss schmecken.
Ja.
Der Preis spielt dann immer noch eine Rolle. Ja.
Genau.
Also du hast so diese 5 bis 10 Euro, die, die müssen auch irgendwie stehen. Nochmal, in Teilen lösen wir uns davon und entwickeln uns da auch, wie soll ich das sagen, weiter. Aber du hast diese Preisschwelle, diese Preissensibilität, die ist da. Ich sag dann auch das ein Grund, warum ich in die Branche gekommen bin. Atmosphäre halte ich für total wichtig mittlerweile.
Seid ihr dafür auch zuständig?
Ja, das genau. Nein. Atmosphäre liegt oft immer noch im Unternehmen. Ja, also das ist ja auch was ich in der Branche lernen musste, in der Gemeinschaftsgastronomie, dass du oft Standorte übernimmst, inklusive der Menschen, die dort arbeiten, und Sachen veränderst, aber du übernimmst sie halt. Ja? Und der große Veränderungswurf, der findet eigentlich selten statt. Das ist aber in den letzten Jahren, hat sich das verändert, weil Unternehmen immer mehr auf die Idee gekommen sind. Und nochmal, das ist mit ein Grund, warum ich in diese Branche gekommen bin, weil ich felsenfest der Meinung bin, dass sie sich noch viel stärker verändern muss. Aber die Unternehmen sind auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, ich muss in meinem War of Talents, also in der Situation, dass ich Menschen für mich begeistern muss, weil natürlich auch die den Fachkräftemangel haben und der demografische Wandel voll reinschlägt. Ich muss was tun, um die für mich zu begeistern. Und dazu gehört das Essen, das Trinken, aber eben auch die Atmosphäre. Ja? Und während ich früher dann große Hallen hatte, wo die Menschen um Viertel vor zwölf, halb zwölf reingelaufen sind, um dann zu essen, Tablett, Rutsche und durch und dann hin und gegessen und wieder raus, haben sich da heute oder entwickeln sich da heute Orte, die ganztägig bespielt werden, wo die Menschen sich wohlfühlen, also so wirklich so Wohlfühlatmosphären geschaffen werden, wo die Gastronomien die Meetingräume ablösen. Also eigentlich genau das, was es wirklich braucht, um Menschen im Unternehmen dann auch zu begeistern. Ja? Und das ist ja durch Covid auch nochmal stärker geworden, weil sich das Thema Homeoffice vervielfacht hat. Ja? Also Homeoffice kriegst du heute nicht mehr weg. Ja? Der Freitag ist für die Branche ein Riesenthema und der Montag ähnlich. Ja, aber andererseits machen wir an den dazwischenliegenden Tagen mittlerweile deutlich mehr Umsatz als vor Covid. Und das hat auch damit zu tun, dass wir es geschafft haben, Atmosphären zu verbessern, Qualitäten hochzufahren, das Angebot zu verbessern und so weiter und so fort. Ja, also es muss schmecken. Die Atmosphäre muss stimmen und auch das ist für uns Gastronomen jetzt nicht überraschend, dass das passen muss. Ne? Also du gehst da draußen in keinen Laden, wo die Atmosphäre nicht geil ist.
Nee, ja? Früher hat man vielleicht gedacht, es ist nur Essensaufnahme und danach schnell wieder an den Arbeitsplatz. Aber
ja, genau. Aber so funktioniert das ja nicht mehr. Aber nochmal, das ist heute anders. Und also mir wäre es auch dann bräuchte mich die Branche nicht und ich die Branche nicht, wenn man daran festhalten wollen würde. Also Atmosphäre ist mir extrem wichtig. Der Preis ist da. Und dann ist es auch das Angebot. Und da, Boris, kann ich dir sagen, da war ich damals total überrascht, als ich in die Branche gekommen bin, wie viele richtig, richtig gute Fachleute wir beschäftigen. Also Menschen, die vorher auf ganz hohem Niveau auch in der Sterne-Gastronomie gekocht haben und die du eigentlich nur aktivieren musst, um mit denen richtig geiles Zeug zu machen.
Also ist natürlich spannend und ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass man sagt, okay, das ist, hier kann ich mich auch nochmal auf eine andere Art und Weise verwirklichen und ich habe natürlich auch andere Arbeitszeiten. Ne?
Exakt, das war oder ist für viele die Entscheidung gewesen, zu sagen, ich verlasse jetzt meinetwegen die Sterne-Gastronomie und gehe in die Gemeinschaftsgastronomie, weil ich habe montags bis freitags Wochenenden frei. Ich kann mich um meine Familie kümmern, ich kann mich mehr um mich selbst kümmern und ich werde vernünftig bezahlt. Ne? Das sind Gründe gewesen. Aber da liegen für mich eben auch Potenziale und auch jetzt nicht nur bei uns, bei Sodexo, sondern ganz allgemein, mit denen man wirklich fantastisch arbeiten kann. Ne? Also wo du Qualitäten hinbekommst und auch Kreativität abliefern kannst, die...
Wie flexibel seid ihr denn? Also ich nehme mal jetzt so Trends, ja, so kulinarische Trends. Frage ich dich gleich mal, was für euch der heißeste Scheiß gerade ist. Aber wie schnell könnt ihr denn auf sowas reagieren, wenn ihr sagt irgendwie, ach, guck mal, da kommt was um die Ecke, das probieren wir jetzt mal auch. Und könnt ihr auch einfach nur mal so ausprobieren? Ich stelle mir das total aufwendig vor, wenn man mal irgendwas einführt.
Ich habe mich gestern Abend noch mit dem Julius Wiesenhütter von Get Voilada drüber unterhalten. War ein super spannender Austausch. Und da habe ich noch zu ihm gesagt, dass unsere Branche da noch nicht richtig gut ist. die ist schon gut und wir reagieren sehr, sehr gut auf Trends. Aber ich habe das gestern Abend so ein bisschen verglichen mit der Textilindustrie, mit dem, mit so, ja, ich sag mal so mit der Fashion-Industrie, wo du Unternehmen hast, da kommen halbjährlich Trendscouts rein und zeigen den Designerinnen und den Einkäuferinnen, was sich gerade tut, welche Trends haben sich wie entwickelt und so weiter und so fort. Also das ist hochgradig professionalisiert. Und das haben wir nicht. Ja, also das hat die ganze Branche nicht, auch die Individualgastronomie nicht, finde ich. Du hast da viele, die dann selbst auf die Idee kommen, über den Tellerrand zu schauen, ja, sind viel unterwegs, beschäftigen sich mit anderen Branchen, mit dem, was so passiert, aber so richtig professionalisiert ist das nicht. Und für die Gemeinschaftsgastronomie gilt das auch. Ja, da wollen wir, da werden wir mit der Sodexo in Zukunft auch noch mal besser werden, weil wir genau das professionalisieren wollen, um noch näher an Trends zu sein einerseits, aber auch um zu filtern, welcher Trend macht denn eigentlich Sinn, jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf zu treiben.
Und was ist wirklich nur ein Trend und ist morgen wieder weg?
Bringt uns nichts. Ja. Ja? Also das muss schon qualifiziert werden, was da als Trend auf einen zukommt und dann auch frühzeitig. Aber dann muss man das auch konsequent tun. Wenn man festgestellt hat, das ist wichtig für mich, dann muss man diesen Trend auch konsequent weitertreiben. So, und wie gesagt, da sind wir ausbaufähig. Wir bei der Sodexo, wir arbeiten da jetzt intensiv dran. Und dann haben wir oder dann hätten wir auch eine wirklich schnelle Reaktionszeit. Haben wir jetzt auch schon.
Was heißt schnell dann?
Naja, also ich würde mir wünschen, dass wenn sich ein Trend entwickelt, wir den A erkennen, frühzeitig erkennen. Mhm. Also ich könnte jetzt sagen, wir wollen die Ersten sein, die diesen Trend erkennen. Und dann innerhalb kürzester Zeit, und damit meine ich auch innerhalb von Wochen, in der Lage wären, das einzuarbeiten.
Okay, Wochen. Ne?
Also einen Trend heute zu erkennen und den Zug, also auf den Zug im nächsten Jahr aufspringen, da ist der Zug wahrscheinlich schon durch. Mhm. Ja, kann man im Übrigen machen. Ich habe Verständnis für jedes Unternehmen, das sagt, nee, ich warte sowas lieber ab, um zu gucken, wie es sich entwickelt. Ne, total in Ordnung. Nochmal, auch bei dem Kochroboter, da gibt es Unternehmen, die halten das für, also heute noch für einen Marketing-Gag. Ja, und das ist auch okay. Aber ich bin froh, dass wir solche Sachen aufnehmen und den Mut haben, eben sowas dann auch zu entwickeln. Ist jetzt in Sachen Trend ein etwas schiefes Beispiel. Mhm. Das ist bei dem Roboter ein bisschen intensiver.
Aber nehmen wir mal irgendwas, was sich so auch über die letzte Zeit so durchgesetzt hat. Irgendwas. Was würde ich denn? Ich esse gerne Ceviche, gibt es wahrscheinlich bei euch nicht. Ceviche unbedingt, weil es ein bisschen zu speziell ist.
Ja, doch, in einem Taco gibt es das dann schon.
Ja, okay. Aber nehmen wir mal sowas anderes, wie meinetwegen gibt es jetzt auch schon sehr, sehr lange und nicht erst, ja, und durch Otto Lengi und so weiter nochmal bekannter gemacht worden, die Levante-Küche.
Ja.
Die hat sich ja schon relativ weit durchgesetzt.
Ja, genau. Jetzt
findet die Stadt bei euch?
Ja, ist ein super Beispiel für uns, weil wir da mit Haya Molcho kooperieren und Neni im Programm haben. Aber wann wurde Levante Küche relevant? Vor 5 Jahren.
Ja.
Ne? Also es ist jetzt, das ist ja kein Trend mehr.
Ne? Nee, ich meine
Levante
jetzt.
Also Küche ist halt wirklich meines Erachtens im Mainstream angekommen, aber vor 5, 6 Jahren war das ein Trend. Ja, und zu dem Zeitpunkt das Thema Levante-Küche schon erkannt zu haben und auch qualifiziert zu haben, also zu wissen, das ist ein Trend, der ist wahrscheinlich sogar gekommen, um zu bleiben. Ja, und dann schon eingestiegen zu sein, so muss man es ja eigentlich ausdrücken, das ist das Ziel. Und nochmal, wir haben jetzt Haya Molcho, Kooperation.
Finde ich aber spannend.
Genau, das ist auch super. Aber heute einen Trend zu erkennen und zu wissen, dass das in 5 Jahren immer noch richtig geil ist, das ist die eigentliche Herausforderung.
Genau, aber ich glaube, da heißt es ja erstmal erkennen, beobachten und dann gucken, ist das was für uns? Und vielleicht zu sehen, wo können wir das mal austesten?
Ja.
Und ihr könnt es ja sicherlich bei einigen
Outlets jetzt nochmal richtig. Also das probieren. Ist so ein bisschen, ne, das hält uns einerseits, hält uns sowas natürlich auch auf. Ne? Vielleicht sind das sogar die Gründe, warum wir in der Branche da auch immer so ein bisschen gebremst waren, ne? Weil wir eben Unternehmen haben, die wir da begeistern müssen. Also nochmal, Kunde Und, also Kundinnen und Gästinnen, ja, die gilt es beide zu begeistern. Und wenn du da jemanden hast, der sagt, nee, jetzt, ihr habt uns damals das und das angeboten, da wollen wir heute dran festhalten, dann ist das vielleicht eine Bremse für Innovation. Ne? Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten, sondern ganz im Gegenteil, wir haben ja unglaublich viele Kunden, die auch total offen sind für Innovation und Bock haben, auch mit uns die Reise zu gehen.
Ja. Genau. Und, das, und man bietet eben den Mitarbeitern, den Gästen was Neues. Habt ihr denn eine große Entwicklungsküche? Ein großes Entwicklungsteam?
Wir haben eine Food, bei uns heißt das Food-Plattform.
Hätte ich mir ja gerne mal angesehen.
Ja.
Ist das ein geheimes Labor?
Nee, das ist kein geheimes Labor. Nein, das ist auch kein geheimes Team, sondern da sitzen wirklich tolle Leute, die entwickeln. Ja? Da also nicht nur Menüplanungen machen, sondern auch sourcen mit dem Einkauf zusammen, nach neuen Ideen gucken. Auch das, was ich heute mache hier auf dem Food Innovation Camp hier in Hamburg, das wird dazu führen, dass ich zurückkomme nach Frankfurt, nach Rüsselsheim und sagen werde, alles klar, das und das habe ich gesehen, das und das ist spannend für uns, gucken wir uns bitte genauer an.
Was hast du denn eigentlich, wie bist du ins Berufsleben eingestiegen? Du sagst ja, du bist kein Koch, kannst aber gut kochen. Genau.
Das
ist ja schon mal gut.
Ja.
Gut essen kannst du auch?
Gut essen kann
magst
ich auch.
Du auch?
Genau. Ich bin jetzt 47 und bin seit 25 Jahren in der Gastronomie. Bin damals während des Studiums, habe so klassischerweise BWL studiert. Während des Studiums bin ich in Café damals mit eingestiegen. Wir haben damals, hätte es das Wort Startup schon gegeben, gab es aber 99, 98 noch nicht, hätte man es Startup genannt, eine der ersten Kaffeeketten gegründet. Und das habe ich jahrelang gemacht, mit ganz viel Leidenschaft und bin dann 2016 ausgestiegen und dann in die Gemeinschaftsgastronomie gekommen.
Okay, also, ja.
Ja.
Aber kommst nicht wieder von los, ne? Von der Thematik.
Nee, und das ist auch gut so. Also ich hatte das im vergangenen Jahr, habe ich das nochmal so überlegt, ob ich die Branche nochmal wechseln soll. Wie gesagt, ich finde den Handel mega spannend und habe mich dann aber ganz bewusst auch von diesem Gedanken, es war nur so ein Anflug, ne, es war jetzt nichts, was ich wirklich tiefer überlegen musste, aber so der Anflug hat stattgefunden und habe mich dann aber auch ganz bewusst davon wieder gelöst, weil ich die Branche und auch im Speziellen die Gemeinschaftsgastronomie super spannend finde, ne, weil sie nicht nur die Gastronomie darstellt, also wir arbeiten mit Essen und Trinken, wir arbeiten mit Menschen zusammen, sondern weil in ihr halt auch noch ein richtig, richtig geiles Entwicklungspotenzial steckt. Gerade weil sich Arbeitswelten verändern und in den letzten Jahren auch schon teilweise auf dramatische Art und Weise, wie ich aber finde, positiv entwickelt haben und da halt auch noch richtig viel zu machen ist. Und das finde ich halt mega spannend. Und nochmal diese Dimension Kunde und Gast ist einmalig. Also diese Komplexität, die hast du, also da fällt mir kein anderes Beispiel ein, wo es ähnlich wäre. Und das reizt mich total.
Ja, ich finde das auch sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen auch gerade das, was du sagst, dass du eben hier auch auf solchen Veranstaltungen bist, wie dem Food Innovation Camp, um zu gucken, was ist da eigentlich los?
Ja.
Was passiert da? Man könnte ja auch sonst sagen, wir machen unseren Stiefel weiter und wenn sich mal einer meldet, dann nehmen wir mal was Neues auf. Ne? Gibt es sicherlich auch ein paar in der Branche, die so agieren, aber dann wahrscheinlich auch nicht mehr so lange. Wie viel große Player seid ihr denn in der Branche? Was würde man sagen, wie viel teilen sich so den Markt?
Ach, also große Player, so global aufgestellt, gibt es drei.
Das ist nicht viel.
Nee, aber du hast in Deutschland und auch wirklich mit Blick auf den deutschen Markt hast du einen richtig tollen Wettbewerb, ne? Also es ist man könnte auch sagen, es ist ein hart umkämpfter Markt. Ja, ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn da Wettbewerb drinsteckt, weil dann eben auch der Druck, sich zu verändern, entsprechend hoch ist. Ne? Und das braucht's, wie ich finde. Und da gibt's viele deutsche regionale Wettbewerber, die einen super Job machen und die jetzt nicht international aufgestellt sind, aber die für mich persönlich total spannend sind im Wettbewerb. Mhm. Aber so global betrachtet gibt's drei, also die weltweit unterwegs sind.
Und habt ihr da einen großen Austausch dann international auch?
Ja.
Weil gerade kulinarisch ist ja
mega geil.
Total
das ist,
spannend.
Ja, das ist tatsächlich richtig cool. Das ist auch wirklich ein Grund, warum ich mich bewusst für den internationalen Konzern entschieden habe. Ne? Also das hat man mir damals auch gar nicht zugetraut, dass ich in einem Konzern klarkommen könnte. Ich habe es mir selbst bewiesen, dass es klappt und den Menschen, die da kritisch waren, ebenso. Aber es ist genau das, was ich halt geil finde, ne? dass du eben ein internationales Netzwerk hast. Jetzt sind wir auch noch ein französisches Unternehmen. Wir kommen so aus der Wiege der Kulinarik. Ja?
Das hilft vielleicht auch ein
Familienunternehmen,
bisschen.
Familienunternehmen, ne? Die Familie Bellon legt extrem viel Wert darauf, dass wir das Thema Essen, also das Thema Food in den Fokus stellen. Und da haben wir einen internationalen Austausch und da geht es auch darum, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn es bei uns um ein indisches Curry geht, ja, da können wir jetzt anfangen, uns selbst das Rezept irgendwie zusammen zu bauen. Aber in dem Fall greifst du, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, zum Hörer, zum Teams,
und rufst den Kollegen
zur Teams-Tastatur. Ja, genau. Genau, ja. Das ist es. Ja, sprichst mit den Kollegen in Bangalore und fragst den, ich will hier das geilste Curry in Deutschland machen. Ja. Hast du Tipps für mich?
Genau, ja? Aber dann auf Deutsch abgeschwächt.
Richtig, in der Schärfe etwas runterreduziert. Ja. Aber es ist jetzt nicht Alltag, ne? Es findet jetzt nicht jeden Tag statt, aber es findet statt.
Aber genau das ist halt der Reiz dabei auch, ne?
Exakt.
Aber es klingt ja so, als ob ihr jetzt nicht so wasserkopfig seid, als dass man solche Sachen nicht machen kann. Im Gegenteil.
Nee, im Gegenteil, genau. Das brauchst du natürlich auch, ne? Also wir können hier nicht über Flexibilität und Schnelligkeit sprechen, wenn du dann irgendwie in ein Unternehmen bist, was sich kaputt bürokratisiert oder Organisationsstrukturen hat, wo keiner mehr durchblickt. Ne? Mhm. Sind wir schlank aufgestellt, ganz, ganz kurze Entscheidungswege und auch sehr viel Freiheit, muss man sagen. Ne? Aber das, ich persönlich brauche es auch, sonst kriege ich mich selbst auch nicht durchgesetzt, um es mal so zu sagen.
Wir haben vorhin gerade über das Panel gesprochen und auch, dass du da mit Frau Künast sitzt in dem Panel. Gibt es da eine große politische Komponente eigentlich für euch? Oder ist das relevant, was auf Politikseite passiert für Unternehmenscatering?
Ja, doch schon. Also das, ja.
Ja, ne?
Also da gibt es schon... Da gibt's schon Entscheidungen, die für uns wichtig sind, wo wir auch gerne Einfluss drauf nehmen würden. Jetzt, man hat's an der Mehrwertsteuer-Thematik gesehen, so riesig ist der Einfluss auf die Politik seitens der Gastronomie, der Gemeinschaftsgastronomie ganz allgemein dann leider nicht. Ne? Das ist schade. Und jetzt mal ganz unabhängig von einer Mehrwertsteuerdiskussion ist das schade, weil wir natürlich einen Wirtschaftszweig darstellen, der nicht unerheblich ist, ne? Und der auch total wichtig ist für eine Gesellschaft, wie ich finde. Ne? Also das ist schon so. Aber ne, so Entscheidungen wie beispielsweise so einen Fleischmarkt zu regulieren, ja, hilft dann vielleicht nicht unbedingt, da auch die kleineren nachhaltig werden zu lassen, ne? Und da auch ein bisschen mehr Vielfalt aufzubauen. Ne? Ich muss jetzt allerdings auch dazu sagen, ich bin kein Profi
ich finde, man muss ja die Akteure am Markt fragen, eigentlich, wenn es darum geht, auch Standards zu formulieren.
Ja.
Also, wenn wir einmal über die Produzenten sprechen, müssen wir genauso über die Verarbeiter sprechen.
Ja.
Weil es muss ja zusammenpassen.
Mhm.
Und ich finde da, klar, wenn es da Möglichkeiten gibt, sich dazu einzubringen, finde ich das wichtig.
Ja.
Weil Und sicherlich können es dann auch eher die großen Player,
ja,
die dann auch am Markt ja, Sagen haben, beziehungsweise ein Gewicht, deren Stimme ein Gewicht hat und auch Einfluss haben.
Ja.
Und das ist ja das Spannende dabei. Gibt es denn für dich so ein Essen, dass du sagst, das ist meins? Das
ja, also ich habe da mittlerweile eine Antwort drauf, weil ich da natürlich häufiger auch nachgefragt werde. Also eigentlich habe ich es nicht. Ne? Eigentlich könnte ich jetzt
darfst
sagen...
du eigentlich gar nicht haben.
Nee, habe ich nicht. Es gibt wirklich ganz viele tolle Sachen, die ich unglaublich gerne esse. Ich bin beispielsweise ein riesen Austern-Fan.
Ah, be my guest.
Ja,
also nächstes Mal, wenn du in Hamburg am Freitag bist, an einem Freitag bist, gehen wir auf den Isemarkt.
Okay.
An den Austernstand.
Ja, Boris, machen wir. Wir machen gleich den Termin.
Also man findet selten Austernfreunde, deshalb bin ich gerade.
Ja, nee, so also da bin ich wirklich, ein Riesenfan. Aber ich habe als Kind und habe das dann irgendwann wieder ausgepackt. Als Kind habe ich immer gesagt, Sauerbraten. Und das habe ich auch heute noch. Ne? Also wenn mich heute jemand fragt, hast du so ein Leibgericht oder sowas, dann sage ich Sauerbraten ohne Rosinen mit Kloß. Und in diesem Kloß muss so in Butter ausgelassener Stuten noch so reingearbeitet sein. So ein Stück. Ne?
Ja.
Und dann mit Apfelkompott und Rotkohl. Das ist so mein Leibgericht.
Und das aber ist dann wahrscheinlich auch der Geruch, ne? Wenn du an Essen denkst, der dir in die Nase kommt, beziehungsweise.
Richtig, aber Kindheit. Auch der Geschmack, ich mag den Geschmack aus dann auch allem, ne? Das saure Fleisch, der etwas süßere Apfelkompott, die Konsistenz von dem Kloß, dann mit ich stoße auf diesen Stuten. Also viele Kindheitserinnerungen, die ich auch damit verbinde und auch ganz viel Geschmack. Das nenne ich dann immer, aber ich könnte dir, Boris, jetzt auch noch 100 andere Sachen nennen, wo ich genauso viel Bock drauf hätte.
Ich finde das ja, manchmal ist das ja auch so ganz spontan, aber es gibt eben diese eine Sache häufig, die sich so manifestiert hat.
Ja, ist der Sauerbraten.
Und wenn man dann auch noch häufig gefragt wird, dann muss man natürlich, sollte man auch dabei bleiben und sagen, nicht heute das. Ich weiß das immer, ich kann es zum Beispiel selber nicht sagen. Es gibt, bei mir ist es zu viel.
Ja,
zu viele Sachen.
Verstehe ich.
Aber ich finde das
aber
toll.
Mit den Austern bist du ja auch. Also da
ja,
haben
aber
wir
mit den Austern kannst du den meisten nicht kommen, weil das ist ja kein Gericht in dem
Wobei
Sinne.
Weil ich letztens noch gelesen habe, dass Austern irgendwie ein Trend sind. Also das scheint jetzt...
Es wird mehr. Ja. Es wird tatsächlich mehr. So wie es ja auch mehr Austern werden.
Ja, richtig.
Die invasive Art, die pazifische, die ja die ganze dänische Küste auch hochwandert. Also die wir hier kriegen, ist meistens aus Holland. Also geerntet, gepflückt von den Sandbänken. Und dann gibt es natürlich die ganzen Zucht.
Ja.
Ich gehe, wenn ich zum Beispiel Austern esse, gehe, also an meinen Stand da, oder an meinen Stand ist auch gut, also an den Stand von aus der Region, dann sage ich immer, überrasch mich. Aber die wissen immer, dass immer eine Wildauster dabei sein muss.
Aha.
Und ansonsten lasse ich mich überraschen.
Sehr gut.
Bist du denn pur oder Vinaigrette?
Nee,
oder
pur.
Oder Zitrone?
Pur. Nee, nur ein bisschen Zitrone drauf und das ist es. Ja. Also das ist es aber auch wirklich. Ne? Also keine Vinaigrette und ich steige auch aus, wenn sie überbacken werden oder so. Da bin ich...
kann man aber auch.
Mag ich, esse ich auch, aber eine Auster finde ich... Mit einem bisschen Zitrone finde ich am besten. Auch ohne Zitrone finde ich es auch gut. Und
wir wollen das jetzt gar nicht so strapazieren. Ich war in Dänemark beim Austernfestival und da gab es, glaube ich, 35 Köche, die eben unterschiedliche Austerngerichte zubereitet haben. Und darunter waren 5, die Desserts gemacht haben aus Austern.
Ach.
Das war auch ganz spannend.
Ja.
Sehr spannend. Aber mehr erzähle ich nicht, weil sonst heißt es immer, der redet zu viel über Austern. Machen wir dann separat. Gibt es denn Zutaten, die niemals bei euch landen würden? Wo ihr sagt, können wir nicht verarbeiten, machen wir nicht. Also Austern gibt es wahrscheinlich nicht.
Nö, gibt's nicht, aber weil eben jetzt auch das nicht unbedingt ein Produkt ist, was du so in so klassischer Weise in so einem Menü
kannst. Würde man auch nicht probieren, ne? Bringt ja nichts.
Ja, ich würde es aber nicht ausschließen wollen. Ne? Also so auf einem Event oder sowas, ja, da gibt's das dann schon. Da kann man das dann schon machen. Ne? Man könnte ja auch, weiß ich nicht, so ein kleines Austern-Event in einem Unternehmen mal planen, wo das dann durchaus stattfinden kann. Ne? Also Nee, also fällt mir spontan.
Also Foie Gras gibt es wahrscheinlich auch nicht unbedingt.
Ja gut, das
vielleicht bei den Kollegen in Frankreich, wissen wir nicht.
Da mit Sicherheit noch, da ist es ja Kulturgut, ob man das in Deutschland machen muss.
Aber es gibt halt so ein paar. Und gibt es so Produkte, wo ihr sagt, also die kommen jetzt irgendwie vom anderen Ende der Welt, die wollen wir gar nicht haben bei uns? Seid ihr da, versucht ihr da regional zu sein?
Ja, absolut. Das ist auch wichtig, ne, dass du dieses Thema Regionalität ist wichtig und muss auch, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht und auch Transparenz, muss man das auch können, ne? Und wollen wir das auch können. Ja?
Ja.
Bedeutet das, dass die Banane zukünftig aus Düsseldorf kommt? Nee, geht nicht. Ne? Also die Banane wird auch zukünftig aus Costa Rica, Brasilien, von weit weg herkommen. Ihr könntet
natürlich die kleine Madeira.
Ja.
Nee, aber da gibt es nicht genug.
Genau, da gibt es dann wiederum nicht genug. Ne? Aber nein, das Thema Regionalität zu spielen ist wichtig. Das Thema Regionalität zu spielen heißt aber auch Saisonalität zu bespielen. Ne? Also wir als Menschen, die konsumieren, müssen dann Verständnis dafür haben, dass es bestimmte Dinge halt nicht das ganze Jahr über gibt.
Ja? Ja, und das spielt ihr auch.
Und das spielen wir auch, ja.
Also klar, das heißt, nehmen wir mal Tomaten zum Beispiel.
Ja.
Gibt es Tomaten das ganze Jahr?
Ja, Tomaten gibt es das ganze Jahr.
Gut, weil ihr die natürlich auch aus Südspanien beziehungsweise aus Griechenland zum Beispiel bekommt.
Griechenland und die Niederlande sind ja auch nicht weit weg.
Ja, gut,
ne? Also Erdbeeren beispielsweise, wehre ich mich gegen. Ne? Das finde ich, ist kein Produkt, was es das ganze Jahr über geben muss.
Nee.
Gibt es im Handel mittlerweile, aber durchgehend. Ja. Ja? Also ja, 12 Monate im Jahr
es
gibt
es
Erdbeeren.
Soll ja auch schmecken.
Ja?
Genau. Und nicht unbedingt immer 10.000 Kilometer transportiert werden.
Richtig. Wobei diese Erdbeeren sogar dann auch aus, ich glaube sogar mittlerweile aus Deutschland, weil sie in Gewächshäusern wachsen, kommen. Ja? Aber das, finde ich, muss nicht sein. Ja? Und man muss da auch jetzt nicht den Menschen dahin zu erziehen, diese Erdbeere das ganzjährig zu essen. Ne? Bei der Tomate ist es dann passiert, aber das muss jetzt nicht auch noch bei der Erdbeere oder beim Spargel sein. Ne? Nee. Also das
Spargel,
machen wir.
Stichwort Spargel, gibt es dann auch bei euch? Kriegt man auch?
Ja, Spargel gibt es auch. Saisonal, logischerweise.
Ja, klar.
Ja, ne? Also das Saisonale ist eng abzustimmen mit dem Regionalen, weil anders geht's nicht. Ne? Und das machen wir gut. Da ist die Branche insgesamt richtig, richtig gut. Das können wir, wie ich finde, auch besser als die Individualgastronomie.
Ja, man nimmt das nur nicht so wahr, weil man natürlich nicht...
Schade,
ich gehe nicht in so viele unterschiedliche, ich sag's wieder, Kantinen.
Ja.
Müsste man eigentlich machen.
Ja.
Es gibt ja auch eine ganze Reihe Kantinen, die öffentlich sind, ne? Wo du auch als Externer hingehst.
Ja.
Da müsste man mal einen Führer machen. Kantinenführer.
Ja, das ist eine gute Idee.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Stehe ich dir gerne zur Verfügung.
Wenn
du
öffentlich sind, das finde ich richtig geil.
Ja.
Das ist.
Kannst du vielleicht noch die Studentenwerke mit aufnehmen?
Ja, also alles, wo man irgendwie so. Ist dann für mich natürlich
der
nicht.
Kantinenführer,
so,
genau.
So
ein Michelin Guide für.
Du hast ja nochmal die Idee hier. Ja. Ich meine, wir sind ja auf dem Food Innovation Camp, ne? Da muss man ja auch nochmal Ideen entwickeln.
Ja.
Was ist dein Wunsch für die Branche? Insgesamt für die Gastronomie und dann auch im Speziellen für eure Gemeinschaftsgastronomie?
Auch mehr Mut zu haben, ne? Also mehr Mut zu haben, neue Wege zu gehen, mehr Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, selbst wenn man jetzt gerade noch nicht weiß, ob es wirklich funktioniert, das würde ich mir, also für die Gemeinschaftsgastronomie ganz sicher, aber auch insgesamt wünschen.
Ja.
Ja, und nochmal, ne, da gibt's Beispiele, die sind super mutig, ne, die gehen Wege, die klasse sind, aber so ganz allgemein gesprochen ist, mehr Mut zu haben und den Mut dann auch konsequent zu haben, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde und auch für mich, ganz klar für mich, auf die Fahne geschrieben habe. Ne? Mutig zu sein.
Sachen ausprobieren.
Dafür ist das, was wir haben, zu wild gewesen und auch immer noch zu herausfordernd. Also nochmal, wir können nicht daran festhalten, was uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat. Wir müssen das auch in Frage stellen. Das darf nicht dazu führen, dass man alles über Bord wirft. Ganz im Gegenteil, aber neue Wege zu gehen, mutig zu sein, ultra wichtig.
Und ich bin so gespannt, wann die Currywurst abgelöst wird. Und das Schnitzel. Wobei
willst
ich
du das, Boris? Nein, möchtest du, dass die Currywurst abgelöst
ich bin
wird?
Ich bin nur gespannt. Ich bin nur gespannt, wann es passiert, ob es passiert. Ja, weil es gibt ja immer Fan. Wie lange ist die Currywurst auf 1? Was würdest du sagen?
Auch mit dem Schnitzel zusammen, weiß ich nicht, seit 30 Jahren. Also bestimmt, ich kann das zeitlich bestimmt, jetzt nicht so.
Bestimmt.
Aber solange es mich gibt, würde ich sagen, ja, ist es so.
Und du bist vorhin galant darum rumgegangen, welchen Trend es denn gerade gibt.
Wie meinst du das?
Ja, ich hatte gefragt, welchen Trend siehst du gerade? Siehst du irgendwas?
Hast du dir ja selber beantwortet mit der Levante-Küche.
Also, ach so, ja, ja, gut.
Nein,
ja, ja.
Du hast ja so, ich würde mal sagen, so globale Trends. Mhm. Ja, und so abgeleitet von der von globalen Trends wie Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, Gesundheit, kommst du dann, wenn du es runterbrichst, dann auch zu den Trends, die darauf einzahlen. Ne? Mit Blick hier auf das Food Innovation Camp, glaube ich, ist weiterhin ein Trend, der sich aber jetzt relativ schnell zu einer Form von Mainstream entwickeln wird. Das Ersatzprodukt beim Fleisch, also hiermit gemeint, der Nachbau vom Fleisch. Ne? Also in all seinen Ausprägungen. Ne? Also gestern Abend auf dem Speakers Dinner im Food Lab noch gegessen, der Nachbau eines Stückes Fleisch. Ja? Mit den Fasern, mit dem saftigen und dann
ist schon irre, was man mittlerweile hinbekommt, ne? Ist schon echt irre.
Aber ja, genau.
Ob ich das brauche, ist ja für mich persönlich ist ja immer noch eine Frage. Ja. Ob der Markt das braucht, wahrscheinlich ja.
Ja, genau. Ich denke schon, dass er es braucht und ich glaube, dass das auch das ein Teil der Zukunft ist. Ja. Insbesondere dann, wenn du dir eine globale Entwicklung anguckst. Also wie entwickelt sich die Menschheit in welcher Quantität und wie wollen wir darauf mit Nahrung reagieren, ja, dann hat das Essen aus dem Labor eine Zukunft. Nochmal, da geht dir jede Romantik gerade ab,
ja.
Ja, und man findet das ganz schwierig, aber wir müssen darüber nachdenken und wir müssen meines Erachtens diese Wege auch zulassen. Ja? So, und wenn ich das mir gestern Abend angucke.
Ich bin dann ja kein durch und durch Romantiker, also ich bin schon ein bisschen bei dir.
Dann war das gestern sicherlich etwas, dachte nochmal, das gibt's jetzt auch schon seit 2 Jahren, ne? Aber das ist weiterhin etwas, was sich entwickeln muss. Ansonsten sage ich dir ganz ehrlich, kulinarisch sehe ich gerade keine neuen Trends. Ne? Also ich könnte dir jetzt gerade nicht sagen, was sich jetzt kulinarisch gerade als Trend entwickelt. Nochmal Levante Küche, machen wir mal einen Haken dran.
Koreanisch wird mehr? Oder ist schon wieder durch?
Ja, ich war jetzt Anfang des Jahres noch in Seoul und war genau aus dem Grund, Kulinarik, ja, und Digitalisierung habe ich mir da angeguckt. Kulinarisch wurde ich bestätigt, Digitalisierung wurde ich enttäuscht.
Okay.
Ja, da habe ich gedacht, ich komme da in so ein Land, was schon in 2035 irgendwie stattfindet. Das war es jetzt nicht. Ich habe in keinem asiatischen Land da Anfang des Jahres mit mehr Bargeld gezahlt als in Korea bzw. in Seoul. Aber Koreanisch, ja, aber ist jetzt auch nichts, wo ich sage, ich meine, ich komme aus Düsseldorf mit kleinen Tokio.
Das ist ja sowieso dann nochmal eine ganz. Es hängt auch, glaube ich, immer ein bisschen davon ab, wo man lebt, ne? Also
ja, ich
in
denke
der Provinz kommt es natürlich alles viel später oder gar nicht an.
Ja.
Und hier kriegen wir natürlich in den Großstädten kriegen wir alles mit.
Ja.
Und das ist ja auch ganz spannend.
Ja, das Thema Auster, ne, ich habe es eben noch gesagt, ich habe vor kurzem noch gelesen, dass das jetzt irgendwie ein Trend wird, könnte ich jetzt für dich und für mich aber auch nicht unbedingt als Trend identifizieren.
Aber du weißt ja, was die Dänen sagen, weil ja so viele da sind, so viele Austern, ne?
Ja.
If you can't beat them, eat them. Und das machen wir. Und ich sage vielleicht ein bisschen, aber nur weil ich gerade anfange, mich damit zu beschäftigen, ich kann mir auch noch vorstellen, dass Algen, also Makroalgen, nicht Mikroalgen, Makroalgen auch noch mehr eine Rolle spielen werden, weil sie eben eine Ressource sind, die ohne Dünger in sauberen Meeren wachsen kann und auch sehr schnell wachsen kann. Mhm. Also wenn wir jetzt den Zuckertang nehmen, Kombu, ich meine so ein Meter, so breit, ne? Also Meter, ich zeige einen Meter, wächst innerhalb von 3 Wochen. Ach. Und du kannst dir die Kombu-Alge auch schön aufs Gesicht legen. Ich meine, du bist glatt und schier, aber in meinem Alter muss man schon mal, ne, die Falten wegbügeln. Da kommt eine Kombu-Alge aufs Gesicht und danach ins Essen und bums, alles gut.
Ja,
nein, schön. Vielleicht wird die Alge auch noch was. Wir beobachten das. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank, Christian Niemeyer, für dieses tolle Gespräch. Head of Food Service bei Sodexo, ein Unternehmen, das ich vorher nicht kannte, aber jetzt echt beeindruckt bin.
Danke, lieber Boris.
Wir werden dich beobachten. Wir werden gucken, was passiert. Und die Austern, ne? Also die Einladung steht.
Danke, ist auch angenommen.
Also, viel Spaß noch beim Food Innovation Camp.
Vielen Dank.
Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen Podcast, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.